Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Nathalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch schlaksige Mauri. Telo zum Gruße.
Wir sind zwei Schlager-Schläger-Typen, die die epische Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss verprügeln.
Jede Woche gibt's einen Haken rechts und links auf diese Buchreihe. Mauri kennt sie in- und auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 136 von Furcht des Weisen Teil 2. Das sind die Seiten 371 bis 387 in eurer, na klar, Lieblingsausgabe des Klett-Cotta Verlags. Nathalie, erinnerst du dich noch an deinen letzten Wackelzahn?
Fun Fact, tatsächlich bin ich so clumsy, dass ich mir bis zuletzt vor 5 Jahren sehr häufig verschiedenste Zähne abgeschlagen habe. Jetzt schauen wir aber auch, warum Quoth so angeschlagen aussieht in Band 2, die Furcht des Weisen, die Königsmörder-Chronik, zweiter Tag.
Krass.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah?
Kapitel 136, Zwischenspiel schon fast vergessen. Der Mann, der sich Code nennt, unterbricht seine Erzählung. Er habe sich zu sehr in der Geschichte verloren, erklärt er dem Chronisten. Dann schickt er Bast zur Totenfeier des alten Shep, um im Namen beider seine Anteilnahme zu bekunden. Während der Chronist und Code eine Pause machen und in Plauderlaune geraten, erscheinen zwei Soldaten des Königs im Gasthaus. Sie wollen Trank und Schmaus und nichts dafür bezahlen. Daraufhin beginnt Quoth kurzerhand eine Schlägerei mit ihnen und verliert. Sie greifen sich alles Geld, was sie finden können, und machen sich von dannen.
Wenig später kommt Bast zurück. Als er erfährt, was geschehen ist, ist er vollkommen bestürzt. Wie konnte sein Reschi das nur mit sich machen lassen, wo er doch nur wenige Tage vorher gegen 5 Skrell gekämpft hat? Code wird wütend und scheint merklich ein Problem damit zu haben, seinem Ruf gerecht zu werden. Außerdem verliere er wohl einen Zahn. Da fackelt Bast nicht lang. Er schickt den Chronisten los, um ein paar Hilfsmittel zu besorgen, und mit denen vollführt er eine Art Ritual an Code. Anschließend blutet Codes Zahn nicht mehr. Nach getaner Arbeit lässt sich Bast auf einen Stuhl nieder und befiehlt grinsend, dass sie mit der Geschichte fortfahren. Und auf seinen Zähnen kann man das Blut sehen.
Kann man Blut auf meinen Zähnen sehen, Nathalie? Da muss sie lachen.
Das ist damn funny. Und nein, kann man jetzt nicht, konnte man auch am Wochenende nicht.
Sehr gut, dann erklären wir doch jetzt mal den Leuten im Unterding, warum das funny ist.
Im Unterding. Tauschen und austauschen.
Der perfekte Podcast beginnt im Unterding. Hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken. Wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Alles ganz gemütlich. Und ich frage dich, Nathalie, wie jede Woche, was hast du mir denn mitgebracht?
Und ich frage dich, wie diese Woche? Nein, was steckt denn in deinem Loot-Beutelchen drin?
Gar kein Loot, Nathalie. Überhaupt gar kein Loot.
Der
natürlich.
Lootlose Mauri.
Denn ich bin Mauri, der Lootlose. Und eine kaputte, wiedergefundene Taschenlampe.
Fair, die habe ich auch.
Mir ist nämlich dann aufgefallen, dass bei der Taschenlampe, die wir hatten, bei mir ja das Glas irgendwann rausgesprungen ist.
Verrückt. Naja. Wofür hattest du denn eine Taschenlampe? Erzähl
ja, erstmal musst du mir jetzt sagen, was in deinem Lootbeutel drin ist, Nathalie.
Nein, eigentlich jetzt, ach so, ja, okay, dieses Mal macht das wahrscheinlich Sinn. In meinem Lootbeutel habe ich Trolleys und ganz viel Munition sowie eine offiziell heisere Stimme.
Nice. Ja, dann packen wir das doch mal aus. Also, wer uns vielleicht auf Instagram folgt, also nicht nur Königsmörder-Podcast, sondern auch uns als Person, dem ist vielleicht aufgefallen, dass wir am letzten Wochenende Zombies waren.
Ui, richtig. Wir waren nämlich auf dem Before Fears Jubiläums LARP Zombie vs. Survivor Events und ja, haben da die Zombies gegeben, also quasi uns nur in noch mehr Augenringe.
Ja. Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall, das ist wie so eine Art Videospiel in echt. Mhm. Also die Survivor hatten so verschiedene Quests und konnten Punkte sammeln und mussten halt Zombies schnetzeln. Und wir Zombies haben das halt quasi versucht zu verhindern.
Mit einem sehr langen, langsamen Spaziergang, bei dem wir uns sehr häufig auf die Fresse gelegt haben, weil wir ja immer wieder abgemerzelt wurden.
Genau, und dieser Zombie-Apokalypse geht immer so ein kleines Event voraus, wo dann der Ausbruch stattfindet. Und dann
genau, das war tatsächlich das erste Mal, weil normalerweise kommen die Survivor direkt auf das Zombie-Feld. Und zum Jubiläum war es das ganz Besonderes, dass sie in eine kleine Szenerie gesetzt worden.
Das ist nicht das, was man mir erzählt hat. Mir wurde gesagt, es gibt jedes Jahr so etwas und es ist halt immer was anderes. Und ich habe auch die Geschichte von letztem Jahr mitbekommen. Da ging es nämlich mit einer Bazooka los und mit einer Explosion.
Dann habe ich die falschen Informationen. Aber das ist nichts Neues an unserem Podcast.
Ja. Naja, auf jeden Fall wurden wir gefragt, ob wir Patient Zero sein wollen. Und es ging halt dieses Jahr in der Szene los, dass es eine Kirmes war, was ja auch schon was Besonderes ist für ein Jubiläum, ja, würde ich sagen.
Lieben wir.
Und die Kirmes hatte so Vintage 50er Jahre Vibes. Also man hat auch Elvis Presley viel gehört im Hintergrund singend und alle sollten sich halt so 50s mäßig zurecht machen und Natalie sollte ein kleines Mädchen darstellen und ich war sozusagen ihr großer Bruder. Und wir wurden vorher als Zombies alle gebrieft, wie genau es losgehen soll. Und es gab ein klares Zeichen für Natalie. Und zwar, sie kriegt einen roten Luftballon. Den zeigt sie dann einmal fröhlich jedem auf der Kirmes. Und dann lässt sie diesen roten Luftballon steigen. Und aus irgendeinem Grund löst es aus, dass sie zum Zombie wird und mich beißt und ich dann den nächsten beiße.
Da habe ich mich auch lange gefragt, how that happens. Aber egal, das Zeichen für alle war klar, der rote Luftballon. Dementsprechend habe ich als kleines Mädchen natürlich jede Chance genutzt, weil diese ganze Kirmessituation um die 4 Stunden angehalten hat. Immer mal wieder.
Übrigens, weil die Survivor mussten sich auf der Kirmes ihre ersten Waffen und sowas erspielen an so Schießbuden und sowas.
So traurig, nice Idee. Einfach alles abgeben und sich dann neu die Sachen erspielen. Richtig bitter. Und es war halt auch eine vom Orga-Team dabei, die der Clown mit den entsprechenden Luftballons war. Und als kleines Mädchen bin ich da natürlich ganz wild draufgegangen und habe immer wieder gequengelt, dass ich doch gerne einen Luftballon hätte, um schon mal vorzubereiten, dass ich später diesen roten Luftballon bekomme. Das ist uns ein bisschen zum Verhängnis geworden.
Ja, einmal, also Natalie ist halt immer wieder zu dieser Ballonfrau hingegangen und man konnte sich auch als Survivor so einen Ballon erspielen, indem man irgendein Kunststück gemacht hat. Und was konnte man dann mit den Ballons machen? Auch gegen irgendwas eintauschen wahrscheinlich,
ja,
ne?
Ja, genau. Das war auch Teil der Quest nachher.
So, das heißt, einige von den Squad-Mitgliedern hatten auch einen Luftballon und haben halt mitbekommen, dass Natalie unbedingt ihren Luftballon haben wollte. Und wir hatten vorher schon etabliert, dass ich ihr Sachen weggenommen habe und sie deswegen auch traurig war. Und dann hat irgendein Survivor gedacht, ich bin ein netter Mensch und gebe diesem Mädchen meinen sehr, sehr pinken Luftballon.
Ah, too close for comfort. Die Panik sah man in meinen Augen. Ganz klar, er gab ihn mir und ich konnte es nicht abwimmeln. Und dann hatte ich diesen rosanen Luftballon, der wirklich, wirklich nah in dieser ganzen Abendstimmung an einem roten Luftballon war. Und wir dachten uns nur, fuck, das verwirrt alle extrem und die Orga ist noch gar nicht so weit.
Wir alteingesessenen Co-Hosts schauen uns an und sagen wortlos, dieser Luftballon muss so schnell wie möglich weg. Also reiße ich ihr den aus der Hand und laufe damit weg. Alle wieder ganz bestürzt. Jetzt hat er dem Mädchen schon wieder was weggenommen. Und man muss auch dazu sagen, jedes Mal, wenn wir oder irgendwer sich auffällig schnell oder viel bewegt hat, waren alle Survivor richtig auf Alarm. Ja, also wir haben öfter sowas gestartet. Auch andere Zombies haben Schlägereien angefangen und so.
Wir edgen naja. Hier genauso wie Patrick Rothfuss, ich sag's so.
Ganz genau. Und dann bin ich mit diesem Luftballon weggerannt und habe dabei dummerweise meine absolute, also man muss dazu sagen, ich sah aus wie der schlimmste, wie der schlimme, ätzende Typ in dem Highschool 50er Jahre Film.
Und Mr. Vane.
Und mir ist die Sonnenbrille runtergefallen. Und dann kam ein anderer.
Sehr netter Survivor.
Ist es nicht eigentlich Survivor Arschloch Nummer 1 gewesen?
Ich weiß es gar nicht.
Rückblickend, ich glaube, es war der, der sich als absoluter Wichser Nummer 1 hinterher herausgestellt hat. Möglich. Auf jeden Fall, er hat in diesem Moment gedacht, ich bin der Held, nach dem niemand gefragt hat. Und ich sorge dafür, dass dieses Mädchen den Luftballon zurückbekommt. Denn er hat mir die Sonnenbrille hingehalten und hat gesagt, dass ich sie nur wiederkriege, wenn ich den Luftballon wieder abgebe. Tja.
Und ich sagte, nein, auf gar keinen Fall, danke. Das ist so nett, dass du ihn behalten kannst. Und er wollte nicht hören. Daraufhin hatte ich diesen Luftballon schon wieder in der Hand und dachte mir, fuck, selbes Problem, selber Ort. Zum Glück gab es einen Stand, wo man mit Dartpfeilen auf Luftballons werfen musste. Und ich sagte, ho, wir sollten uns dringend nochmal andere Stände anschauen, Mauri.
Ja, dann habe ich einer von den Orga-Mitgliedern, sie hat auch gar nicht nachgefragt und im Nachhinein hat sie mir dann gesagt, warte mal, warum habe ich dir den einfach gegeben? Weil ich bin dann zu Jill hingegangen, habe gesagt, gib mir mal einen Dartpfeil. Dann hat sie mir einen gegeben und dann bin ich zu Natalie gelaufen und habe ihr den Luftballon in der Hand kaputt gemacht. Aber das war schon hart an der Grenze, weil die Leute waren schon wirklich verwirrt und wussten jetzt nicht, warte mal, ist der rote Luftballon halt einfach pink?
Ja, sogar der Fotograf war verwirrt. Das heißt aber, alles gut, wir haben die Zombie-Apokalypse nicht abgewendet, es ist alles gut gelaufen.
Bis dann der echte rote Luftballon kam.
Ja.
Und dann wurde ich auch ganz, ganz nervös. Und jetzt können wir erzählen, warum das gerade lustig war im Intro. Und zwar jeder Zombie hat so eine Flasche Blut bekommen. Und das heißt, wenn Natalie diesen roten Luftballon hat, dann ist das für alle auch sozusagen das Zeichen, jetzt gleich geht's los, schluckt mal alle euer Blut, dass der Effekt krasser ist, wenn ihr dann zum Zombie werdet und jemanden beißt. Das heißt, ich habe dieses Blut geschluckt und dann hat Natalie aber aus irgendeinem Grund irgendwie nochmal mit dem Sheriff geredet oder so.
Ja, die Orga hat gesagt, mach schon mal, aber wir brauchen noch ein bisschen.
Ja, und dann war Natalie so, wir brauchen noch ein bisschen und ist so zweimal nochmal die Kirmes hoch und runter gelaufen. Und ich hatte die ganze Zeit dieses Blut im Mund und es hat total widerlich geschmeckt und es hat den Rachen so ganz ausgetrocknet, weil es war so nach Minze hat das geschmeckt. Es war so essbares Blut. Das heißt, ich habe es irgendwann runtergeschluckt und dann konnte ich aber trotzdem nur noch nicken, weil ich nicht wusste, ob ich, wenn ich lächle oder auch nur minimal die Lippen öffne, ob dann mein Mund schon komplett voller Blut ist. Das heißt, ich habe Natalie zur Seite gerissen und habe sie gefragt, sieht man Blut auf meinen Zähnen? Und sie so,
ich dachte
nein.
Zu dem Zeitpunkt, du hast das noch im Mund irgendwie und hältst es ein.
Naja, ich musste es irgendwann runterschlucken, aber ich hatte nur die halbe Flasche genommen, das war ja auch relativ viel.
Ja.
Und dann habe ich im absoluten letzten Sekunde, wo es losging, der Luftballon flog plötzlich und ich wusste so, oh mein Gott, es geht los.
Jetzt geht's
und dann habe ich nicht mehr gewusst, ob Natalie mich beißt oder ich Natalie beiße. Also sind wir beide einfach auf den Boden gekauert, haben beide angefangen zu schreien. Dann habe ich angefangen, dieses Blut wieder auszuspucken und dann habe ich einfach den Sheriff gebissen, der auch schon an mir dran war.
Fair. Ja, mir ist in dem Moment bewusst geworden, wenn ich jetzt den Luftballon loslasse und schreie, dass mein Luftballon weg ist, dann kann ich nicht gleichzeitig Blut schlucken, ohne dass es sehr auffällig ist. Und dann habe ich einfach gehofft, dass du alle Leute beißt. Das war der Plan.
Ja.
And it worked.
And it worked. Außer, dass ich halt nicht Nummer 3 tatsächlich gebissen habe, weil der war irgendwo, weiß ich nicht. Auf den Bildern sieht man, dass er so einfach 2 Schritte hinter mir stand. Aber in dem Moment war es für mich einfach, okay, ich beiße den, der mich gerade festhält.
Ja, weißt du, man muss auch ein bisschen,
Ich hatte das auch so im Kopf, jetzt wenn ich drüber nachdenke, ich hatte das im Kopf, dass wir 3 auch mit dem Sheriff zusammen eine Dreiergruppe waren.
Ich weiß das doch auch alles nicht mehr. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Und dann bin ich viel geschlurft, hab viel geschrien und jetzt bin ich auf Gelo Revoice für immer.
Bei mir setzte auch so, also ungefähr für so 4-5 Sekunden setzt meine Erinnerung auch aus, weil alles, was ich noch weiß, nachdem ich dann den Sheriff gebissen habe, ist, dass ich mich irgendwann umgeschaut habe und plötzlich alle am Rennen waren und überall noch Zombies entstanden sind.
Den Moment kann ich tatsächlich auch nicht gut greifen. Es gibt dieses Foto, wo wir leicht verdutzt am Rand stehen. Das ist aber schon, nachdem alles irgendwie abgegangen ist, glaube ich.
Ja, weil da habe ich mich schon noch mit mehr Blut noch bekleckert aus der Flasche. Naja, das war unsere spannende Geschichte. Hoffentlich hat euch sie gefallen. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns, dann erzählen wir irgendwann nochmal andere Anekdoten aus diesem sehr ereignisvollen Wochenende. Und ansonsten würden wir jetzt wieder in die andere, unsere Geschichte und besprechen sie im steinernen Herzen.
Yes, let's crip walk into the storyline.
Das steinerne Herz. Analyse.
Nun stecken wir tief im steinernen Herzen, der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren.
Yes,
und wir sind bei Kapitel 136.
In einem Zwischenspiel. Wir sind in der Geschichte aus der Geschichte. Schon fast vergessen.
Interlude Close to Forgetting.
Close to Forgetting macht so viel mehr Sinn.
Wie heißt es nochmal im Deutschen?
Schon fast vergessen.
Ah, aber wie hätte man sonst übersetzt? Kurz davor zu vergessen?
Ja,
aber ist, ja
nah
schon fast
am vergessen.
Ist eigentlich die schönste, eleganteste Lösung, aber es bedeutet halt wieder ein kleines bisschen was anderes in der Übersetzung.
Kannst
halt manchmal
präzise.
Nicht, da wird uns Max auch noch, übrigens eure Nachrichten, die haben wir alle bekommen, aber das hätte jetzt das Unterding gesprengt, beziehungsweise hat es. Und deswegen nehmen wir das mit in die nächste Folge und gehen dann nochmal drauf ein.
Boah, Unterding sprengen ist auch richtig scheiße. Erstens für Auri, zweitens weiß man ja, ist da nicht die ganze Uni drauf? Das wäre echt blöd.
Gibt es nicht auch diese Story von dem Typen, der bei Silvester sein Unterding gesprengt hat?
Ach so, ja. Das, warte mal. Also wir machen eine kleine Pause vom Erzählen.
Übrigens, letzte Folge, für alle, die uns auf Instagram nicht folgen, ist ausgefallen, weil unser Aufnahmetag ist sonntags und es war 500 Milliarden Grad Celsius im Schatten.
Mein Gehirn ist leider geschmolzen.
Wir haben wirklich kurz vorher entschlossen, weißt du was, geht nicht. Wir können nicht aufnehmen und dann hat sich das auch so ergeben, dass wir auch die ganze Woche das nicht nachholen konnten. Naja, so ist es manchmal. We're sorry.
Widere Umstände.
Machst du nichts.
So.
Klimawandel halt.
Ist so.
Also.
Der Wirt hat steife Glieder. Das finde ich erstmal wichtig zu nennen.
Ja.
Und?
Ich möchte sagen, dass... Nachdem er seine steifen Glieder streckt, zündet er Kerzen an.
Fair.
Überall im Gasthaus, die nach und nach die Dunkelheit zurückdrängen. Ich fand, diese Formulierung sehr wichtig. Ich finde, also jetzt für dieses Kapitel ein paar Gegenstände, die immer wieder erwähnt werden und die glaube ich, das habe ich jetzt nicht nochmal überprüft. Alles Gegenstände sind, die auch auf Ninas Vase zu sehen waren. Mm. Aber es geht vor allem jetzt darum, also da war Heliex abgebildet, sein Gesicht war in Schatten und rechts und links war einmal eine dunkle Kerze und eine helle Kerze.
Mhm.
Und immer wenn Kerzen erwähnt werden, und das ist oft im Zwischenspiel, meine ich, dann bin ich hellhörig und jetzt steht da halt, dass sie die Dunkelheit langsam zurückdrängen.
Mir war an der Stelle natürlich wichtig, das zeitlich einzuordnen. Weil ich mir denke, okay, es ist schon spät, sagt Best nachher, ich habe Hunger. Und was ja auch Sinn macht, weil wir sind ja am Ende des Buches so langsam angekommen. Das heißt auch am Ende des zweiten Tages.
Correct.
Dementsprechend, das fand ich nochmal einen schönen Reminder dafür, dass ich langsam paniken muss.
Wir kriegen auch immer wieder Reminder, auch in diesem Kapitel, welche Jahreszeit es ist. Und zwar, dass es Herbst ist. Das wird auch nochmal wichtig. Diese ganze Herbstsache.
Ich habe da, also weißt du, was ich schon fast vergessen habe? Und da bin ich auch ein bisschen sauer, dass der Chronist sagt, das hätte ich ganz vergessen, weil offensichtlich hat er es ja schon fast vergessen, dass wir gerade auch Trauerfeier um Shep haben. Ne? Also es ist ja eigentlich noch sehr wenig Zeit vergangen in der Jetztzeit.
Ja, ein Tag halt.
Ein Tag halt, ja.
Und eine Nacht. Ja, und dann ein wichtiger Satz. Quoth entzündet auch die letzte Lampe hinter der Bar und dann pustet er seine Kerze aus.
Ja, fair, weil es...
Also er hat mit einer Kerze die anderen Kerzen angezündet und jetzt pustet er seine aus.
Auch ein spannender Satz, den ich natürlich noch gar nicht einordnen kann, ist, außerdem, also Quoth sagt, ich habe ja ein Geschäft zu führen, deswegen Best, geh du mal hin. Und Bas sagt halt, außerdem verstehst du dich nicht mit Ab Leodin. Who the fuck?
Guck dir mal den Namen Leodin an.
Ich gucke. Das ist ein Löwe.
Tausche mal die ersten zwei Buchstaben.
Elodin.
Also der Name Leodin mit nur zwei Buchstaben ändern ist Elodin.
Das ist unangenehm.
Jetzt denke ich mir, angenehm. Ist es wirklich Elodin?
Sind die alle in diesem Scheißdorf?
Ja, genau.
Sind wir es auf der Kirmes?
Ja. Sind die alle in diesem Scheißdorf? Also, aber Elodin und Leodin.
Ja, fair.
Come on. Ne?
Das ist too close for comfort auch.
Ja, das ist noch näher dran als Quoth und Code.
Too close weißt for du? Comfort, ja.
Deswegen.
Aber App, vielleicht weil der so krasse Apps hat. Wie bei.
Ja.
Ne?
Ja. K-Pop also natürlich versteht sich Quoth auch nicht mit den Telanern, mit den Kirchlichen, wollte ich sagen.
Oh, was ein Versprecher.
Aber es könnte auch einfach sein, ja, vielleicht sind sie zusammengeflohen aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist Elodin auch da.
Ja, und vielleicht verstehen wir uns auch aus dem Grund, warum wir fliehen mussten, nicht mehr miteinander.
Ja.
Fair.
Oder es ist wirklich jemand anderes. Das kann auch gut sein.
Patrick Rothfuss wants to fuck with us.
Ja. Aber wir haben ja viele diese Namensdings da. Vielleicht ist Leodin auch nur ein
Löwe.
Ein verschwundener Sohn von Elodin.
Er hat Elodin Nachnamen, weil Abby Leon. Also stell dir vor, er heißt Elodin Leonid. Was? Egal. War nah dran. Wir überlegen jetzt, was wir machen auf jeden Fall. Und Quoth sagt, nee, geh mal hin, trink mal einen für uns mit. Und Bass ist so, ja, keine Ahnung. Und Quoth bringt das eine Argument, was immer geht. Hübsche Mädchen werden dort tanzen. So, ich muss mich hier kümmern. Und dann ist Bass auch direkt so, ja, das makes sense. Vielleicht kann ich Katie Miller einen Kuss abschwatzen. Und vielleicht auch der Witwe Creel. Und ich denke mir, das ist auch ein bisschen cringe.
Die Witwe Creel ist auch too close for Quoth. To Quoth for Comfort zu Scrail.
Ja.
Für mich. Und dann haut Bastide ab und der Chronist und Code sind alleine, was ich immer eine awkwarde Situation finde, weil jetzt ist der Puffer weg. Weißt du, der Blitzableiter ist halt best in der Situation, ganz klar. Und dann geht's irgendwie darum, dass jetzt der Chronist seinen Federhalter putzen möchte. Und Quoth gibt ihm dann ein weißes Leinentuch.
Ja, ein weil er ist auch wie du am Wochenende, ein fleckiger Lappen.
Genau. Und dieses weiße Leinentuch, das kommt in jedem Zwischenspiel vor. Inklusive der dreistimmige Stille. Also sowohl im Epilog als auch im Prolog und in diesen Zwischenspielen kommt immer irgendwo dieses weiße Leintuch. Und ich komme nicht mehr drauf, aber ich kenne das auch irgendwo her. In irgendeiner von diesen anderen Geschichten kommt auch dieses doofe Tuch vor. Ich
Patrick
weiß nicht, ob es ob das Tuch irgendwie weiß war, was da durch die Luft gewirbelt ist.
Hat der Denner irgendwann mal ein Taschentuch gegeben? Irgendwie so
nee, das glaube ich nicht. Ja, vielleicht ist es in dieser Rethe-Ethe-Geschichte, aber da habe ich irgendwie im Kopf, dass dieses Tuch, was sie durch die Gegend wirbelt, durch den Wind, rot ist. Naja, aber er ist ja auch der Blutlose und sein Zahn ist auch später weiß und nicht mehr blutig in diesem Kapitel. Naja,
so,
egal. Irgendwann komme ich dem auf der Spur, diesem blöden weißen Tuch.
So, und er will mit Holzgeist das Ganze verbessern. Fand ich auch schön.
Jetzt geht's wieder um diese spezielle Tinte aus Arue.
Arue, ja.
Das hatten wir auch schon so oft.
Die ist mir auch schon mehrfach aufgefallen.
Das ist auch kein Zufall, dass das hier erwähnt wird.
Ja.
Ich habe nur die Querverbindung noch nicht. Es gibt irgendwie diesen, das habe ich auch später fürs Kreisende Blatt nochmal, habe ich nochmal die tolle Zeditus-Geschichte mitgebracht auch.
Oh,
stellenweise. Und da kommt es, glaube ich, auch nochmal vor, dass irgendwie bis die Aleu oder Areu vom Himmel fallen, wo ich auch denke, to Quoth for comfort.
Ja, fair. Und jetzt kommt noch was, was mir natürlich auch wieder missfallen hat. Mir ist aufgefallen, dass eure Schilderung von Caesura, also dem Schwert, also dass sie nicht ganz mit dem tatsächlichen Schwert übereinzustimmen scheint. Und dann guckt er das Schwert hinter dem Tresen an und sagt dann, die Parierstange ist ganz anders, als sie sie beschrieben hat. Both grinst breit, ihr seid aber auch ein aufgeweckter Bursche. Bursche und Kumpel, sagen wir auch häufig in diesen wunderbaren Kapiteln.
Bro im Original. Bro. Und Dude. Und
dann
Dog.
Sagt er, das ist nicht, wie hat der Junge es heute Morgen noch genannt? Sein Blick schweift in die Ferne und kehrt mit einem Lächeln zurück. Kaisera, who that bitch? Der Dichtermörder. Und da denke ich mir, okay, ist das Foreshadowing, weil wir Ambrose umbringen?
Das denke ich auch, tatsächlich. Aber weiß ich auch nicht, weil Dichter, es müsste nicht zwangsläufig Ambrose sein.
Aber ich habe lange Zeit gedacht, mit dem wir...
Ja, ich habe lange Zeit gedacht, weil Ambrose, da wird auch öfters gesagt, dass er der 12. in der Thronfolge ist. Gleich hinter bla 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 bla.
Und wir möchten auch, dass er tot ist.
Genau, und da habe ich nämlich gedacht, wird irgendwas passieren, dass Ambrose plötzlich der Nächste in der Thronfolge ist und dass Quoth ihn dann umbringt.
Zombie-Apokalypse zum Beispiel.
Aber das erscheint mir irgendwie zu viele Morde für ein Buch, für ein letztes Buch.
Fair. Ja, wir müssen eine
Oder
Menge
bringt
Leute
er alle
umbringen.
Könige um auf der Thronfolge? Oder das würde Elrond mit einschließen übrigens.
Tja. Oder bringen die sich gegenseitig um und er bringt halt nur den letzten um und der ist Dichter und König gleichzeitig.
Und dann ist es einfach sehr unglücklich,
ja,
dass er ihn genau dann umbringt, wenn quasi der auf der Elften, auf dem Elfenplatz gerade gestorben ist. Ja.
Ärgerlich.
Das ist wie eigentlich bei Dornröschen, als die 13. Fee kommt und alles erstmal nochmal scheiße gemacht hat.
So sehe ich das. Dann stellen wir uns aber die wichtigste Frage des Abends, Suppe oder Eintopf? Und da, Mauri, stelle ich dir die wichtigste Frage. Suppe oder Eintopf?
Eintopf.
Okay, gute Wahl.
Bei dir auch Eintopf?
Es kommt tatsächlich drauf an. Also gute Suppen sind nicht zu verschmähen, aber ich finde auch, mehr ist mehr. Und wenn da Shit drin ist, freue ich mich auch.
Was ist eine gute Suppe für dich?
Gazpacho mag ich gern. Ich mag Knoblauchsuppe sehr gern. Ich mag auch Kartoffelsuppe sehr gern.
Gazpacho, du bist so widerlich, ehrlich. Mm. Also... Apfel muss verschmähen, aber Gazpacho essen ihr.
Ist auch Marmelade.
Ja, was ist für dich ein guter Eintopf?
Rote Beete mag ich gern.
Hm.
Ja, was hast du?
Ja, wir würden nicht zusammen überleben. Also,
nein, offensichtlich nicht.
Meine, also eine gute Suppe ist für mich... ja, irgendwie, es muss für mich schon sehr dickflüssig sein. Also so in so eine...
Ja, püriert, finde ich gut.
In so eine Gemüserichtung gehen. Also zum Beispiel Kartoffelsuppe oder so Blumenkohl,
Wann
Brokkoli.
Ist eine Suppe? Weil eine Miso-Suppe ist doch auch eher ein Miso-Eintopf, wenn wir ehrlich
sind. Miso-Suppe ist aber auch geil. Und Eintopf, muss ich sagen, klassisch Bauerneintopf, finde ich geil. Gib mir alles, schmeiß alles rein.
Ist eine Nudelsuppe nicht auch ein Eintopf? Ist es die Frage, wann man die Sachen da reinwirft oder nicht? Also ob es direkt mitgekocht wird oder ob du sie... Also weißt du, ich hab so viele Fragen.
Ich kenne auf jeden Fall Leute, die argumentieren, dass Nudelsalat einfach auch Salat ist.
Finde ich frech.
Finde ich, das ist auch, es ist nicht unbedingt eine Frage von Kalorien, weil so wie ich mir einen Salat mache, sprengt der auch alle Salatbars.
Ist Müsli eigentlich ein Getreidesalat? Nein,
das ist eigentlich Eintopf. Müsli ist Eintopf. Und das ist auch...
Das wird eine schöne Überraschung für Bast.
Ein Folgentitel. Und das wird richtig toll für Bast. Ja, also wichtig hier ist an dieser Stelle auch, also das Schwert stimmt nicht überein und Code bestätigt nicht, aber negiert auch nicht. Er sagt nur, wirklich, wow, dir fällt auch alles auf. Aber das Schwert hat auch einen anderen Namen.
Das ist auch to quote to comfort. Kaisura
der Name ist
und Caesura.
Halt, nein, aber der Name von dem Schwert ist Folly, was an der Wand hängt.
Ach so. Ja,
also da haben wir schon überlegt, ärgerlich. Ist das der Name des Schwertes oder ist es das, was er damit gemacht hat? Oder ist es nicht das Schwert, was er da on display hat? Vielleicht ist es auch das Schwert von Cinder. Who knows? Oder von Ambrose.
Ich muss so viel interpretieren. Das macht mir so Kopfschmerzen.
Weil warum sollte Code es absichtlich anders beschreiben, als es dann wirklich ist, wenn der Chronist es ja tatsächlich überprüfen kann?
Das ist eine sehr gute Frage.
Und Quoth fragt dann auch den Chronisten, soll ich jetzt sauer sein, weil ihr gut aufpasst? Das sagt für mich aus, dass er vielleicht sogar damit gespielt hat, dass dem Chronisten das auffällt. Dass es nicht dasselbe Schwert ist.
Ja, weil der auch ein bisschen ein Wichser ist in seiner Geschichte. Der baut da auch so Sachen ein, wo ich mir denke, kannst du nicht einfach die Geschichte erzählen? Mir geht's hier um die Wahrheit, Junge.
Ich frage mich auch, ich als Thelo selbst,
und sein
der
Großvater,
tief in das Wesen der Dinge reingeblickt hat und die Namen alle kennt, selbst den Autor. Muss sagen, wie viel weiß auch der Code über sich und sein Schicksal in diesem Moment schon?
Hat nicht auch Bast irgendwie was Neues zum Thay gesagt, was Code quasi auch bis dato nicht wusste?
Genau, das heißt, eigentlich hat er nicht so viel Wissen.
Ist halt, er sollte mal ein bisschen reflektieren. Der braucht mal so ein Retreat irgendwie, weiß ich nicht. Breathwork.
Ich habe jetzt Reflektorfolie hoffentlich bald an meinem Fenster. Ich habe die heute gekauft und bringe sie gleich noch an. Vielleicht. Alle Menschen geben mir gute Tipps dafür und dagegen, ob ich das will oder nicht. Das heißt, ihr könnt es auch gerne machen. Falls jemand von euch, nein, ich lege eine Regel fest, falls jemand von euch eine Reflektorfolie am Fenster hat, sagt mir doch bitte, ob das wirklich was gebracht hat. Ist jetzt ein bisschen zu spät, aber...
So, und jetzt kommen wir, weil wir gerade die Wetterüberleitung haben, zu einem Zitat, wo ich schon denke, werde ich irre, lese ich jetzt zu viel in alles hinein, aber pass auf. Wir haben Quoth, der aus dem Regen wieder reinkommt. Er grinste junghaft und sagt, das Wetter weiß noch nicht recht, ob es stürmen will oder nicht.
Aha, wir wissen noch nicht, ob die Kerze angezündet wird oder ausgepustet.
Und Sturm und Gewitter ist auch alles, to Quoth for Comfort. Ich weiß, das wird Max schon wieder aufregen, dass wir was über und über sagen. Aber er sagt noch, es wird ein waschechter Wagenkipper. Und da habe ich mich gefreut, dass ich auch endlich mal wieder eine Alliteration bekomme. Und waschechter Wagenkipper finde ich supi.
Es ist übrigens keine Alliteration im Englischen. Wagon so. Tipper tonight. Beide Male, bevor er rausgeht und Käse aus dem Keller holt, fängt er an zu summen. Code. Und als er wieder reinkommt und das mit dem Wagenkipper gesagt hat, fängt er auch nochmal an zu summen. Also beide Male steht auch he began to harm.
Auch spannend.
Das heißt, er ist jetzt gerade wirklich da, wo Basti ihn auch haben wollte am Ende von Name des Windes. Dass er dem Chronisten gesagt hat, lock den mal wieder hervor, weil der wird tatsächlich immer mehr zum Wirt. Da hat uns Bast noch eine Lektion erteilt zwischen Schein und Sein.
Ja, und jetzt passiert natürlich genau das, was wir nicht gebrauchen können im Grunde genommen. Denn es kommen zwei Soldaten herein. Wind und Wetter gebeugt. Ihre Schwerter ragten hinter ihnen hervor, als wären es Schwänze und ihre blau-weißen Waffenrücken waren vom Regen ganz dunkel.
Blau-weiß. Weißt du, wessen Farben nämlich blau-weiß sind?
Elberon.
Yes. Spannend. Elfenbeinweiß und Saphirblau oder so sind, glaube ich, Elberons Farben.
Sind es die Soldaten des Königs, wird hier sogar gesagt, oder?
Es sind die Soldaten des Königs und die haben auch diesen Royal bekommen, den auch hier dieser Schmiedejunge oder irgend...
Stimmt. Ja,
hätte kriegen sollen, wenn er angeheuert wird.
Aber wir hassen den König.
Wir hassen den König, aber das sind definitiv die Farben von Elveron.
Und sie sagen Potz, Blitz und Hagelschlag. Auch nicht gut.
Aber das würde ich auch sehr gern sagen, wenn ich in Läden reingehe.
Dann sagt er, hey Junge. Und da dachte ich mir, wie alt ist der gemeine Koth an sich eigentlich?
So, da habe ich nämlich gedacht, apropos Schein und Sein von Best, die Lektion. Und der Wirt war plötzlich so verändert. Ich frage mich, ob Quoth, der ja, wie wir bisher herausgefunden haben, höchstwahrscheinlich zum Teil Fey ist.
Und die ihre Gestalten.
Genau, das im Griff hat, kontrollieren kann, wie er wahrgenommen wird von den anderen. Wir wissen auch von seiner wunderschönen Haut und dass die Leute einfach immer alle ihn ganz, ganz toll fanden.
Wenn er es gerade auch braucht.
Genau, und jetzt ist er gerade in richtig guter Stimmung und die Wachen kommen rein und denken, er wäre ein Junge.
Es ist ein bisschen wie bei Howl's Moving Castle.
Ganz genau. Genau so stelle ich mir das vor. Und jetzt nur, dass es nicht wirklich passiert, sondern dass nur
die Wahrnehmung
sich verändert bei den anderen. Und dann packt er ja seinen Kittel um und wird wieder zum Wirt und dann wird er auch wieder wahrscheinlich älter.
Verstehe ich. So, und jetzt merken wir, dass die auch richtige Wichser sind, weil sie sagen, ich will...
Sorry, ich habe nur einen 100-Euro-Schein, aber den kann ja keiner wechseln.
Kamerad, Kumpel, Freund, Bro. Digger?
Ja, der ist wie jemand, der halt mit einem 200-Euro-Schein zu einem Kiosk geht und sagt, ich hätte gerne gemischte Tüte für 1,50 Euro.
Und ich nehme aber kein Kleingeld an. Ja. Und es ist wichtig, dass sie viel Käse essen. Das ist mir persönlich ein Anliegen. Und sie sagen aber, für einen jungen Mann stehst du dich hier doch gar nicht schlecht und du wirst dich noch genauso gut stehen, wenn wir wieder weg sind. Wenn du aber Ärger machst, schlagen wir dir die Fresse ein und hauen den ganzen Laden zu. Klump. Klump ist tatsächlich auch ein schönes Wort, was nochmal aufkommt. Und zwar nachher für seine Hand. Quote sagt darin, daraufhin, klingt vernünftig, ich bin nämlich gewiss kein Barbar.
Aha. Der Elefant.
Was er bei Default zertifiziert quasi nicht ist. Also er hat das nicht, kein Barbar sein Zeugnis abgeschlossen.
Ja, weiß ich aber nicht, ob das in dem Moment der gemeine Barbar an sich ist oder Barbar Trademark.
Ach so, weißt du? Ja. Fair. Das erklärt er leider nicht.
Vielleicht hat er sich den Slur auch einfach noch nicht zurückgeclaimed.
Verstehe ich.
Ja.
Wir haben dann die wunderbare Kumpan haben wir auch. Die fließende Bewegung. Ich glaube, ich fand es besonders schön in diesem Adem-Bild, weil er erst Barbar sagt und dann eine sehr fließende Bewegung von ihm kommt. Und Quoth verpasste dem Mann einen kräftigen Kinnhaken. Das gefällt mir gut.
Jetzt muss ich gerade dran denken, dass Shehyun, ich kotze Gedanken aus, dass Shehyun auch komplett in weiß gekleidet ist, damit man ihr Blut nicht sieht.
Mhm.
Dass er dann vor Vashet mit der Laute gespielt hat. Ergo,
warte, damit
das Summen,
man ihr Blut nicht sieht und sie komplett
wenn
weiß.
Sie blutet, weil die so. Normalerweise tragen die Adem rot, aber
ja,
Shehyun
ja.
trägt weiß. Und er hat mit dem weißen Leintuch.
Ja, ja, okay.
Ne, das wurde erwähnt, dann wurde erwähnt, dass er summt.
Ja.
Und jetzt sagt er, ich bin kein Barbar und dann kommt die fließende Bewegung. Weißt du, dass es auch als Leit im Hintergrund schon aufgebaut wird, diese
ja.
Adem. Dingen.
Dann sieht nämlich auch die Faust von dem anderen sieht aus wie ein mächtiger Klumpen aus Narben und Fingerknöcheln. Ist auch ein sehr schönes Bild. Klumpen, einfach gutes Wort.
Das erinnert mich auch irgendwo an Telo und Encarnis mit Narben und Klumpen. Das klingt für mich sehr aus dieser Ecke.
Mhm. Ja. Naja, und dann wird Quoth einfach ordentlich vermöbelt, ne? Das ist halt blöd.
Ja, erst landet er eigentlich, erst das erste Tor schießt Code und dann wird er niedergemäht.
Richtiger kleiner Raufbold. Hast mir doch tatsächlich eine verpasst. Und dann kommt der größere Kumpan.
Das ist auch so. Jocham schreibt so, wie Erwachsene denken, wie Teenager sprechen in so öffentlich-rechtlichen Serien.
Ich glaube auch, er schreibt so ein bisschen wie Bud Spencer und Terence Hill oder A-Team, weißt du? Da hat er dem die Fontanelle verbogen. Sowas fehlt mir dann noch.
Ja.
Freundchen.
Du hast übrigens schon wieder verpasst bei der ganzen Eintopfgeschichte.
Mhm. Ja. Das mit dem Lammbraten und so.
Nee, das ist die Brautprinzessin nochmal einzubringen.
Ja, das aber, also das Eintopf, das erste, was es jemals gab, das haben wir langsam alle schon gehört. Ich werde Stellen und Wege finden, die Brautprinzessin in der nächsten Folge einzubinden.
Du enttäuschst. Das muss ich sagen. Du enttäuschst.
Ich habe mir
niemals
schon
eine Gelegenheit zu einer Buffy-Referenz.
Das andere Buch, was wir niemals nennen. Und ich habe Tomb Raider schon genannt. Okay. Gut, ich muss mich hier von niemandem rechtfertigen.
Auf jeden Fall, an irgendeinem Punkt nimmt Quoth jetzt auch eine Flasche.
Mhm.
Nimmt sie am Flaschenhals und schwingt sie herum.
Mhm.
Achso, nee, der Soldat tut das. Der Soldat greift die Flasche am Flaschenhals und zerscheppert sie an Quoths Kopf. Und dann hört man einen metallischen Klang. Das ist auch aus der Encarnis-Telu-Ecke.
Hat er eine Platte im Kopf? Ist er gechippt?
Gechippt ist auf jeden Fall Spike ab Staffel 4.
Da, soweit bin ich nicht. Spoiler. Und dann kriegt
und dann
er auch einen Schlag in die
Magengrube. Dann macht Quoth wenig später auch einen scharfen, zischelnden Atem. Das ist auch aus der Encarnis-Ecke.
Mm. Jetzt mache ich
Hackfleisch
aus
in dieser ganzen, in dieser ganzen Szene. Wir hatten ja vor kurzem eine Szene, wo der junge Quoth in eine Telo-Richtung gegangen ist, als er die anderen gejagt und abgeschlachtet hat. Und jetzt wird er verprügelt und jetzt hat er plötzlich so eine Encarnis-Rolle.
Mhm.
Wir können uns noch nicht entscheiden, ob das Wetter stürmisch wird oder, you know.
Ja, er ist der Vereiner.
Ich glaube, es kann so oder so sein. Ja, es kann, ne, Je nachdem.
Kannst das Böse aus dem Quoth holen, aber den Quoth nicht aus dem Bösen.
Ich sag mal so, wenn ich morgens meinen Kaffee nicht kriege, dann werde ich auch zum Enkanis.
Ja.
Das kann sich auch durch den ganzen Tag durchziehen, weißt du?
Fair.
Ja.
Manchmal alter ich auch so schnell, dass ich mich selber für Telu halte. Ja. Auf jeden Fall, Quoth klappt immer wieder zusammen, kriegt dann noch eine, wird auch noch,
Ich wollte noch kurz sagen darauf, das hat aber ein bisschen länger gedauert.
Wie alles bei dir.
Du siehst auf jeden Fall so aus, als wärst du auch dein eigenes Kind. Ja.
Das ist auf vielen verschiedenen Ebenen sehr verstörend. Und auch ein Kompliment ein bisschen, ehrlich gesagt. Wir haben uns die Knöchel aufgeschürft, das habe ich am Wochenende auch ganz viel gemacht. Der blonde Soldat ging humpelnd davon. Auch das haben wir am Wochenende viel gemacht.
Quoth lacht übrigens ganz, ganz schlimm, was sich fast wie Husten anhört. Und es klingt halt so, als wenn er Splitter von Glas aus husten würde.
Ja, das kennen wir auch irgendwoher.
Ja, das werde ich, ich glaube, das habe ich mit. Ich glaube, das ist aus der Celitus Landre Story.
Ja, der Chronist sitzt halt da und guckt sich das ganze Schauspiel ordentlich an, bis sein Soldat ihn fragt, was ist, was.
Was guckst du so scheiße da vorne?
So, wirklich? Willst du nähere Bekanntschaft machen mit mehreren meiner Bodyparts? Und der Chronist sagt aber, nein, mein großer Bruder kommt gleich nach Hause.
Ja.
So. Was ja gut ist. Und dann ziehen die auch langsam ab.
Und das Erste, was Quoth dann sagt, wenn die Soldaten weg sind, ist sehr sympathisch. Und zwar, es war ganz schön peinlich.
Tja, das war peinlich. Das ist, kann man gut bei uns auch an vielen Stellen einpflegen. Einen Moment lang hatte ich tatsächlich vergessen, wer ich bin. Dann lachte er wieder, es war ein abgerissener, freudloser Laut. Also, und ich glaube, mit vergessen, wer ich bin, meint er nicht, dass er der supermächtige, blutlose Quoth ist, sondern dass er jetzt der wütende Wirt ist. Weißt du, was ich meine? Dass er machtlos ist eigentlich.
Und dann schickt er den Chronisten los, um ihn ein Glas Wasser zu holen und einen nassen Lappen.
Einen feuchten Lappen, ja.
Ja.
Und dann passiert etwas, was ich mir oft schon gewünscht habe. Ich habe nämlich eine Megatilde.
Oh, aber kurz vor der Megatilde rennt der Chronist in die Küche und man hört mehrere Dinge zu Boden scheppern.
Ja, ist ein bisschen
Das wollte ich noch sagen, vor der Megatilde.
Ist das wichtig? Warum sollte das wichtig sein?
Alles, was ich sage, ist wichtig, oh, Nathalie.
I hate
Davon
everything.
Musst du ausgehen. Nächste Folge übrigens.
Was kommt rein? Es ist saukalt hier drin. Das ist was, was du nach deinem Urlaub nicht erzählt wirst. Oder vielleicht doch, wer weiß, was die Alufolie bringt.
Und jetzt haben wir hier eine ganz kurze Szene zwischen Max und mir. Und zwar sagt Code, der Chronist und ich, Devin und ich, wir haben uns gerade nur über den Gebrauch des Konjunktivs gestritten.
Ja.
Daraufhin sagt Quoth hinterher auch noch, dass er den für total unnötig hält. Und der Chronist interveniert sofort und sagt, nee, also der ist der Ausdruck allen hypothetischen Denkens.
Ja. Ich finde das auch wichtig, dass er in dieser Situation trotzdem noch seinen Kram verteidigen möchte. Und dass Quoth sagt, das ist schließlich in Handgreiflichkeiten ausgeartet, finde ich halt auch funny. AF. Ja. Ich meine, er kann zumindest noch joken, ne? Das ist halt schon ganz gut. Und dann sagt er, das waren ganz normale Soldaten. Ja, okay, warum hast du es zugelassen, dass sie dir das antun? Nun ja, es schienen solche rechtschaffenen Jungs zu sein, sagte er in einem spöttischen Ton. Und da dachte ich mir, wieso sollte ich mich nicht von diesen netten Kerlen ausrauben lassen und zu Brei schlagen lassen? Yeah. Fair.
I thought, why not let these nice fellows rob me and then beat me to a pulp?
Auch das haben wir uns am Wochenende gedacht. Und dann dann herrscht der Bast aber so an mit, ja, was willst denn du jetzt von mir hören? So, Bruder, meinst du nicht, ich hätte die nicht fertig gemacht, hätte ich es gekonnt, so nach dem Motto, ne?
One Und dann schreit er richtig. Thick-fisted thug is all it takes to beat me half to death.
Bitte was?
One thick-fisted thug.
Kräftiger Schlägertyp, aber thick-fisted thug. Sag das mal dreimal schnell hintereinander.
Ja, ich lieb's. So das ein dickfäustiger Rüpel, knüppelfäustig.
Ist auch eine gute Instagram-Bio. Bast weicht ein bisschen zurück, sein Gesicht wird noch bleicher und Panik liegt in seinem Blick. Aber Quoth kann Emotionsregulation. Also er sagt zuerst immer, Herrgott, wieso kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Und dann entschuldigt er sich aber auch schon wieder.
Es gibt aber auch einen wichtigen Satz, nachdem Bast erschreckt, erbleicht und einen Schritt zurückweicht. Und zwar, dass Stille den Raum flutet. Dicker und bitterer als eine Lunge voll Rauch. Hat Jocham das weggelassen? Wocham? Ich vergesse immer, wie der Junge heißt.
Wir sagen es auch dauernd komplett falsch. Das ist mir auch aufgefallen. Warte, wo ist das? Weil ich habe es nicht.
Okay. Stood as still as started hard, his eyes wide. Kurz nachdem Quoth sagt, God's mother...
Ja.
Why can't you just leave me alone?
Und dann nachdem steht hier, ein Moment lang Schweigen geherrscht hatte, atmete Quoth langsam durch.
Nee, davor steht noch, silence flooded the room, thick and bitter as a lung full of smoke.
Aber das hätte man doch übersetzen können. Wir können doch nicht einfach einzelne Sätze weglassen.
Vor allem, das ist ein sehr wichtiger Satz. Da wird die fucking silence erwähnt, die sofort den Raum flutet, nachdem Quoth wütend geworden ist und Best angeschrien hat.
Ich habe das Gefühl, diese deutsche Version ist einfach wie so ein Handicap für mich.
Ja, es stimmt. Weißt du? Es ist wirklich ein Handicap. Aber ich habe auch zum ersten Mal auf die Art und Weise, also mir fallen natürlich auch viel mehr Dinge jetzt auf, weil ich noch nie so intensiv die englische Version gelesen habe.
Tja, das ist ärgerlich für alle von uns. Aber es ist ja gut, dass wir es vergleichen. Sonst wäre ich ja ganz schön aggro.
Ja, Best sucht aber trotzdem händeringend nach einer Erklärung dafür und jetzt findet er eine dafür, weil Code ist ja noch angeschlagen davon, dass er erst 2 Nächte zuvor gegen 5 Skrull gekämpft hat. Und der Chronist sagt auch noch, wow, ich wusste gar nicht, dass du verletzt bist, war mir nicht klar.
Mhm.
Und Code sagt, ja gut, als ich aber gegen die Skrull gekämpft habe, konnte ich mich mental vorbereiten. Und jetzt die Soldaten, die haben mich halt übel erwischt. Naja, Quoth knickt dann auch ein zu Best und sagt, ja, das wird es wohl sein, ich bin einfach nur verletzt, damit der dann auch einfach Ruhe gibt.
Und dann wirkt Best aber auch wieder unsicher.
Es ist halt die Ernte, die jetzt Quoth halt auch gesät hat. Mhm. Jetzt ist es nämlich so, dass ihm sein Ruf zum Verhängnis wird.
Ja.
Weil er ist dann plötzlich doch nicht so geil gewesen, wie er erzählt hat. Deswegen war es ihm ja auch peinlich.
Ja, und das kommt auch noch ein paar Mal, dass er einfach auch hier wieder so tun will, als wäre er unfehlbar.
Ja, jedenfalls fühlt Quoth dann mit seiner Zunge mal so über sein Gebiss und merkt, oh, diesen Zahn werde ich verlieren. Und Best sagt, not under my watch.
Fair, und dann machen wir erstmal eine heiße Milch mit Honig.
Ja, da habe ich auch gedacht, den Honig, den hat Best doch nur für sich da reinkippen lassen. Der hat es mit dem Ritual überhaupt nichts zu tun. Und Milch war es auch nur, um zu sehen, ob es jetzt noch blutet oder nicht, glaube ich.
Ja, fair. Weil er dann halt eben den Chronisten die Sachen holen lässt. Warme Milch muss es auch sein. Und süßen Honig wird zusammengemischt. Und dann haben wir hier so ein bisschen sehr viel Flüssigkeitsaustausch, weil er zu Quoth sagt, spül dir den Mund aus und spuck das Wasser wieder zurück in das Glas, was ja dann offensichtlich blutig ist.
Da war übrigens, there was another moment of silence. Kommt dazwischen auch nochmal irgendwann.
Bei dir vielleicht.
Ja.
Und dann tunkt er seine Fingerspitze in das mit Blut getränkte Wasser und lässt einen Tropfen davon in die Milch fallen. Austausch, Osmose, quasi.
Homöopathie. Dann hat er es 10-mal gedreht und aufgeschüttelt.
Und sagt dann.
Und weiter verdünnt.
Wie der Sheriff zu Maury, nimm das ganz in den Mund und schluck es nicht herunter. Und dann nimmt er halt auch von der Milch in den Mund. Sie gucken sich an und er schloss auch die Augen ganz konzentriert. Und irgendwann schlagen sie die Augen wieder auf und er hält Quoth die Schüssel hin und lässt ihn dann da reinspucken und die Milch ist halt makellos weiß. Oh wow, what happened? Und wenn Bast die Schüssel ausspeit, dann ist sie rosarot, also mit Blut getränkt. Wir haben also hier eine feinsympathetische Verbindung, die halt
wir haben auch
eben
eine ziemlich ähnliche Situation, wenn Willem, Simon und Quoth Dana erklären, wie Sympathie funktioniert. Dann gibt es die Szene, wo sie einen Tropfen Wein nehmen und damit den Wein zum Kochen bringen. Und dann sagt Will, deswegen sollte ein Sympath, solltest du dafür sorgen, dass niemals ein Arkanist einen Tropfen Blut von dir erhält. Und dann erbleicht Dana daraufhin. Ich will nicht sagen, dass Best hier Sympathie anwendet. Das würde auch in meinem Kopf jetzt keinen Sinn machen. Hat er dann mit dem Calcium und dem Zahn irgendwas gemacht? I don't know. Mit dem Blut, keine Ahnung, es scheint mir hier mehr nach Fey Magic.
Ja, okay, für mich war das halt klar, okay, ich habe einen Teil von dir, weil Quoth ja ein Stück, also da ist ja auch von dem Blutwasser drin.
Und da Quoth noch Milchzähne hat, die Milch.
Naja, Quoth hat ja auch Milch im Mund. Die haben ja beide dasselbe Gemisch im Mund.
Und wie heilt man dann den Zahn?
Dann hast du halt das, was um das herum ist, was das berührt quasi. So habe ich mir das. Das heißt nicht, dass das richtig ist, aber das war in meiner Welt ganz logisch, dass er damit quasi diese Verletzungen, die Quoth hat, aus dem Körper zieht in diese Milch und die Milch in seinen Mund transferiert und austauscht mit der anderen Milch, offensichtlich. Weil er dann halt eben in einen sehr delegativen Modus wechselt und halt sagt, was für ein Dumpfkopf du bist, ihr serviert das Essen und du erzählst die Geschichte weiter und dann wirbelt er auf dem Absatz herum, setzt sich auf den Stuhl vor dem Kamin, als wäre es ein Thron. Und ich finde, das ist nochmal ein schönes Bild dafür zu sehen. Bast, und da kommt vielleicht auch dieses Schein und Sein nochmal auch zum Zuge, dass Bast, der ja sonst wie ein Junge wirkt, aber eigentlich ein crazy motherfucker Feylord ist.
Also ich habe diese ganze Zahnmagie eher Feyn-mäßig auch einsortiert, als wenn er seinen Zahn abgegeben hat für Quoths Zahn, weil so wirkt es jetzt gerade. Und dann vielleicht, als Fey ihm einfach ein neuer Zahn nachwächst, whatever.
Ja, okay.
Aber zum Schluss dieses Kapitels dreht sich Best auf jeden Fall zur Kamera und sagt, we love to entertain you.
Und man konnte das Blut zwischen seinen Zähnen sehen. Ja. Zähnen, nicht Zehen. Unterschied. Ja, also er ist crazy. Wir sind happy, Bast auf unserer Seite zu haben. Quoth ist Opfer. Und der Chronist sollte auch mal langsam ein paar Boxstunden machen.
Dann besprechen wir das doch weiter im kreisenden Blatt.
Ausfallschritt.
Das kreisende Blatt. Spekulationen.
Das kreiselnde Blatt, die Rubrik, in der die scharfe Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte. Was teilweise at this point of the book, wirklich im letzten Zehntel vom Buch, eigentlich auch eine wilde Spekulation ist, was im dritten Band vorkommen könnte.
Ja, es könnte halt jetzt alles sein, ne? Also mal abgesehen, dass wir ja jetzt wieder rausgezogen wurden, war ja das Letzte, was wir gemacht haben, dass wir uns auf den Weg zu Mayor Alverin wieder gemacht haben. Heißt das, dass wir direkt da ankommen? Nein, leider auch nicht. Das heißt, es kann mal wieder alles passieren. Ich glaube, er muss aber auf der Reise irgendwie keine Überfahrt oder so machen. Das heißt, er läuft erstmal. Kann sein, dass er dann halt zurückkommt. Dann ist ja auch noch die Frage, ist der Mayor sauer auf ihn? Ist das Gesetz sauer auf ihn? Ist Dana sauer auf ihn? So viele Leute könnten sauer auf ihn sein.
Ist Pastor Leodin wirklich Elodin? Ja.
Ultimativ ist ja auch die Frage, kommt er nach diesem ganzen Ausflug von Mayor Alverin als neuen Schirmherrn dann wieder zurück zur Universität oder nicht? Und haben wir
Sinn machen, ja,
einen Showdown im zweiten Band? Weil es wird ja nicht, also ne, so ein bisschen Climax würde ich uns ja gönnen. Und wenn ja, hat der mal wieder was mit den Chandrian zu tun oder diesmal sogar mit den anderen, wenn du verstehst, was ich meine. Amür. Das wäre ja eigentlich, also eigentlich wäre es ganz sexy, wenn wir jetzt mal einen Amür-Auftritt hätten. Und damit
also
die große
Biene, ja, hat gesagt, er soll sich an Elrond halten, wenn er die Amyr finden möchte.
Der Kthäh ist aber auch ein Wichser.
Ja, das stimmt.
Deswegen ist Kthäh in beiden drin. Wichser. Ja, ich logge Amyr für Ende des zweiten Bandes ein.
Okay. Also da möchte ich dich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass du nächste Woche zwischen vier verschiedenen Antworten...
Da muss ich noch meinen Joghurt aufessen.
Nächste Folge wird wieder ganz toll, Freunde. Es wird eine Taborlin-Folge.
Wer ist eigentlich Taborlin? Wie passt der in die ganze Scheiße rein? Oh.
Pastor Leodin ist Taborlin.
Oi.
Komm, ja. Das ist schon wieder so nah dran auch.
Das ist auch
Taborlin. Can you spell Elodin with Taborlin? Nicht ganz, aber...
Gut, wenn wir aber jetzt überlegen, hast du ja auf jeden Fall gesagt, dass du auch nochmal eine Geschichte mitgebracht hast oder Teile einer Geschichte. Gehe ich da recht in der Annahme?
Da gehst du recht in der Annahme. Ich habe sie auch schon vor mir liegen. Ich muss nur noch die Stelle ganz kurz präzisieren. Denn das hier ist nicht meine Name des Windes normale Ausgabe, die bei dir liegt, sondern die gute Jubiläumsausgabe, in die ich nicht reinkritzeln möchte.
Ist das nicht deine Lieblingsausgabe vom Klett-Cotta Verlag?
Okay, Plot Twist. Ich habe auch die Telo-Geschichte wieder stellenweise mitgebracht.
Okay.
Also ich habe hier, Enkanis, sagte Telo, das ist deine letzte Gelegenheit, noch etwas zu sagen. Sprich, denn ich weiß, dass du zu sprechen vermagst. Herr Telo, ich bin nicht Enkanis. Einen kurzen Moment lang klang die Stimme des Dämons mitleiderregend und alle, die es hörten, wurden von Kummer ergriffen. Dann jedoch ertönte ein Laut wie von abkühlenden Eisen und das Rad tönte wie eine eiserne Glocke. Bei diesem Laut bäumte sich Enkanis unter Schmerzen auf und als das Tönen dann verklang, hing er schlaff an den Handgelenken herab.
Das ist also ein jemand, der auch immer noch er selber ist, aber auch befallen ist, obviously.
Also Enkanis lügt ja in dem Moment. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Das erinnert mich halt an diese, mir gehört dieses Wirtshaus. Ich bin der Wirt.
Mich hat es erinnert an, wir haben Hauttänzer und Leute, die besessen sind und vielleicht ist Enkanis auch nur die Kraft dahinter und hat jemand anderen in Beschlag genommen, der tatsächlich kurz hervorguckt, aber es nicht stoppen kann.
Ich könnte jetzt nochmal, also es geht mir vor allem auch um diese ganzen Geräusche. Was ich vorher gesagt habe, ist zum Beispiel... When it hit the side of the innkeeper's head, it made a solid, almost metallic sound. The innkeeper drew a sharp, hissing breath. So, an diese Stelle wollte ich hinaus. Das muss man natürlich sehr auf metaphorischer Ebene sehen, wenn man das jetzt mit der Schlägertypen-Szene vergleicht. Aber man hörte nur noch Enkanis wildes Gelächter, das wie zerschellendes Glas klang. Each low broken chuckle sounded like he was coughing up a piece of shattered glass. Wird hier genannt. Als die halt erst nicht checken, was ist das für ein Geräusch, was Code macht, und dann checken, okay, das ist Lachen, aber es klingt sehr freudlos. So, und dann haben wir hier zum Beispiel noch die Lanre-Geschichte. Lanre wandte sich an ihn und mich hielt man für einen der Besten. Lanres Gesicht bot einen schrecklichen Anblick. Er war von Gram und Verzweiflung zerfurcht. Ich, den man für klug und tugendhaft hielt, habe all das getan. Er gestikulierte wild. Nun stell dir einmal vor, welche Ruchlosigkeiten geringere Männer in ihrem Herzen hegen mögen. Selitus sagte leise, geschützt vor Freude und Erstaunen. Es gibt keine Freude, schrie Lanre mit schrecklicher Stimme. Ihr Ton ließ Felsen zerschmettern. Jede Freude, die hier aufkeimt, wird schnell von Unkraut erstickt. Selitus bückte sich und hob einen Quarzklumpen auf, der an einer Seite eine Spitze hatte.
Klumpen!
Ja, da haben wir nämlich den Klumpen. Willst du mich jetzt mit einem Stein erschlagen? Lanre lachte freudlos. Ich wollte erreichen, dass du es verstehst, dass du weißt, dass es nicht Wahnsinn war, was mich dazu gebracht hat. Du bist nicht wahnsinnig, antwortete Selitus. Ich kann keinen Wahnsinn in dir entdecken. Trotz allem, was geschehen war, empfand Selitus Mitleid mit Lanre und als er das Wort ergriff, erklang seine Stimme traurig. Dann bleibt also gar nichts, keine Hoffnung, er legte Lanre eine Hand auf den Arm. Es gibt auch Schönes im Leben und nach all dem werde ich dir helfen, danach zu suchen, wenn du denn willst. An dieser Stelle sehe ich Parallelen zwischen Silitos und Best.
Mhm.
Und natürlich zwischen Quoth und Lanre.
Ja, I see.
Mhm. Dann tut es mir leid, sagte Silitos und richtete sich ebenfalls auf. Dann sprach er mit lauter Stimme, niemals zuvor wurde mein Blick getrübt. Ich habe die Wahrheit in deinem Herzen nicht gesehen. Er atmete tief durch. Mein Auge hat mich getäuscht. Er hob den Quarzklumpen und rammte sich die Spitze ins Auge. Sein Schrei hallte von den Felsen wieder und er fiel keuchend auf die Knie. Möge ich nie wieder so blind sein. Eine große Stille sank hernieder. Und Selitus löste sich aus den Fesseln des Zauberbands. Er warf den Stein Lanre vor die Füße und sagte, mit der Macht meines Blutes binde ich dich. Bei der Macht deines Namens seist du verflucht.
Bei der Macht von Grayskull.
Es ist so, als wenn es jede Geschichte in einer Fassung gibt, wo Selitos, also in der wiederholten Form, wo Silitos entweder der Gute ist oder der Böse und Lanre entweder der Gute ist oder der Böse, wofür wir auch zwei verschiedene Fassungen des Liedes haben. Einmal Quoths Eltern, die Geschichte so gesungen haben, dass Lanre der Böse ist und die Version von Denna, in der Lanre der absolute Held ist, wo Quoth sich gegen aufgeblümt hat und dann haben die sich gestritten.
Naja, das würde ja Sinn machen, weil wir eigentlich im Grunde genommen ja von der, also wenn wir auf der Metaebene uns die Heldengeschichte, die wir hier lesen, angucken, würden wir natürlich sagen, Quoth ist der Gute, weil wir ihm natürlich folgen. Auf der anderen Seite ist Königsmörder nun auch nicht immer sehr positiv besetzt. Und wenn wir überlegen, dass der Kthaer ja auch gesagt hat, Quoth, du kleines Seuchenschiff, bedeutet das ja eigentlich nicht, dass er vor allen Dingen das Positive in die Welt bringt, nicht wahr?
Ich finde es halt immer sehr entscheidend, wer ist die Person, die die Geschichte erzählt.
Ja.
Ne? Deswegen, das wollte ich hier nochmal einstreuen, das wird natürlich nochmal ganz extrem wichtig später. Aber es gibt immer wieder in jeder Szene Parallelen zu diesen anderen Geschichten. Entweder von Jax und dem Mond, von Telu in den Karnes, und von Silitos und Lanre. Und von Rethe und Ethe.
Und von Chandrian und Amur im Grunde genommen ja auch.
Und von Lady Legless in zwei verschiedenen Riddles.
Lady Lootless.
Lady Lootless. Lady Lootless, ja.
Da sehe ich.
Und Lanre Lootlos.
Ja. Okay, das heißt, wir gehen heute mit einem sehr ambivalenten Gefühl aus dieser Folge. Wie geht's dir damit?
Mir geht's damit sehr, sehr gut. Ich glaube, ich entzünde jetzt nochmal ganz viele Kerzen und zünde meine Kerze aus. Weißt du, das ist auch so, das ist schon die Einleitung in der Szene von jetzt ist Code die Repräsentationsfigur für Lanre, der ja Haliax ist, mit den zwei Kerzen.
Die alle feuchte Lappen sind.
Der Schatten wird verdrängt. Diesen blöden feuchten Lappen habe ich noch nicht gefunden, aber ich werde ihn noch finden. Irgendwie überlese ich den immer, wahrscheinlich ist der in der deutschen Fassung auch wieder weg.
Ja.
Irgendwann komme ich auf diesen weißen Lappen zurück. Vielleicht feucht, vielleicht nicht. Aber eine Stelle, okay, die wollte ich eigentlich nicht nennen, aber ich mache es jetzt trotzdem als kleines Endpraline.
Ja.
Und zwar das Erste, was der Kessler zu Jack sagt, wenn er ihm begegnet, am Ende der kaputten Straße an seinem Haus.
Ja, I see.
Ist, ich bin so durstig und dann holt Jax aus einem kaputten Krug ein Glas Wasser.
Mhm, das haben wir häufig ja auch in der Impfung.
Genau. Gerade das mit dem Glas Wasser kam jetzt heute nochmal vor.
Und kaputtes Haus am Ende der Straße und Wirtshaus irgendwo am Arsch der Welt. Auch schwierig.
Ja, auch schwierig. Deswegen, mit großen Schritten gehen wir auf diese Sonderfolgen zu. Einige werden sich jetzt noch weiter, Julias Finger glühen schon in unseren DMs.
Ja, ja. Julia, mach einfach weiter. Wir lesen alles nächste Woche.
Wir nehmen es auf jeden Fall mit in die Folgen rein. Ja, und dann gucken wir doch einfach, wo wir nächste Folge weitermachen.
Mit großen, schlurfenden Schritten auch ins Outro.
Nächste Folge nehmen wir Kapitel 137 und 138 unter die Lupe. Das sind die Seiten 388 bis 403 im zweiten Teil eurer Lieblingsausgabe des Klett-Cotta-Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Loot-Rucksack, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal auf Königsmörder-Podcast mit den Ös, also Es, unser heutiges Zauberwort. Kumpan.
Oder spendiert uns doch ein Tässchen Kaffee bei Kofi. Mails gehen an kmp@fantasyfriday.de. Die Musik ist von Christoph Stöber und weitere Infos, falls es euch brennend interessiert, findet ihr auch noch in unseren Lootbeuteln. Natalie, sieh mal, ist es deine mondlose Nacht? Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet der Schlagerschläger. Von abstrakt zu sehr, sehr klar. Käfer, ganz offensichtlich. Denkt darüber nach. Zweitens, Greatest Hits-Alben im Allgemeinen und dass er seine Opfer 1000 Mal nur leicht berührt hat und trotzdem nichts passiert ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Aber Natalie, du hast mir meinen Namen an der Tür.
Meine Lieblings in meiner Familiengeschichte Held und Bösewicht gleichzeitig.
Das finde ich sehr, sehr cool.